Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Caroline Born. Guten Morgen. Der Krieg verlangt jungen Unternehmen in der Ukraine viel Flexibilität ab. Trotzdem gibt es dort einen florierenden Markt für Start-ups. Vor einem halben Jahr haben die französischen Abgeordneten mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die Freiheit zur Abtreibung in die Verfassung zu schreiben. Allerdings bleibt der tatsächliche Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen eine Herausforderung. Und Naturschutz oder Landwirtschaft? Über diese Frage streiten die Schweizerinnen und Schweizer. Sie stimmen am Wochenende über eine Initiative für mehr Umweltschutz ab. Angriffe auf Heiz- und Wasserkraftwerke. Immer wieder hören wir solche Berichte aus der Ukraine. Die Energieinfrastruktur zu zerstören ist Teil der russischen Kriegsstrategie. Brüssel hat deshalb Hilfe für den Winter zugesagt. Die EU-Kommissionspräsidentin ist dafür heute nach Kiew gereist, trifft dort den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu Gesprächen über die Energieversorgung. Bereits gestern hat Ursula von der Leyen Unterstützung angekündigt. Die Ukraine soll weitere Hilfe von 160 Millionen Euro erhalten, um beschädigte Stromanlagen zu reparieren oder um Menschen in den Notunterkünften zu versorgen. Unter den Angriffen leidet vor allem die Bevölkerung in der Ukraine. Die damit verbundenen Stromausfälle treffen aber auch eine Branche, die trotz des Kriegs immer wieder von sich reden macht. Es geht um Start-ups. Über die habe ich vor der Sendung mit der ukrainischen Journalistin Karina Beigelzimmer gesprochen und sie als erstes danach gefragt, wie sich die Start-up-Szene in der Ukraine entwickelt.
Sie werden sich wundern, aber sie zeigt trotz des Krieges ein bemerkenswertes Wachstum. Seit 2023 steigt das Interesse an ukrainischen Startups wieder spürbar. Bei der UNation Startup und Innovationskonferenz, die ich vor kurzem in Odessa besucht habe, konnte ich das aus erster Hand erleben. Rund 250 Teilnehmer waren vor Ort und ich habe mit Experten und Unternehmen gesprochen, die beeindruckende innovative Ideen entwickeln. Sogar jetzt während des Krieges. Ich habe auch mit dem Veranstalter gesprochen, mit dem Veranstalter der Konferenz, Jan Shapira.
Was hat er Ihnen gesagt?
Er hat gesagt, trotz der schwierigen Umstände sichern Programme wie diese die wirtschaftliche Zukunft unserer Region. Und ein Höhepunkt wird die Abschlusskonferenz im Januar sein, bei der die Startups dann ihre Fortschritte präsentieren und dann Investoren gewinnen können.
In welchen Bereichen sind denn die Startups aktiv? Geht es da hauptsächlich um Rüstung, hauptsächlich um Drohnen?
Nein, neben zahlreichen militärischen Technologien, ja, wie zum Beispiel Schießtrainings-Apps oder anderen, sind ukrainische Startups in vielen anderen Bereichen aktiv. Ein gutes Beispiel ist ein Unternehmen, das bionische Armprothesen entwickelt. Und diese bieten Patienten mehr Bewegungsfreiheit. Sie verbessern ihre Lebensqualität. Auch im Bereich der psychischen Gesundheit gibt es in der Ukraine viele Innovationen. Das Startup PsyHelp zum Beispiel hat eine KI-basierte App entwickelt, die psychologische Beratung bietet. Und besonders in Krisenzeiten wie jetzt ist der Bedarf an leicht zugänglicher mentaler Unterstützung groß. Ein weiteres bekanntes Startup ist Grammarly, das als einfacher Schreibassistent begann und sich zu einer weltweit genutzten KI-gestützten Kommunikationsplattform entwickelt hat. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel Chlorella, das Unternehmen Chlorella, das sich auf die Kultivierung von Mikroalgen spezialisiert hat. Ich habe dieses Unternehmen auf dieser Konferenz kennengelernt, ja. Und im Agrarsektor spielt zum Beispiel die Plattform Spilka eine wichtige Rolle, indem sie Landwirte jetzt direkt mit Käufern verbindet, was sehr gerade so wichtig ist und den Handel mit Agrarprodukten effizienter und transparenter gestaltet.
Und vor welchen Herausforderungen stehen die Start-ups wegen des Kriegs?
Erstens beeinträchtigen Stromausfälle und beschädigt die Infrastruktur den täglichen Betrieb. Zweitens ist die Finanzierung schwieriger geworden. Viele Investoren zögern, in Unternehmen zu investieren, die in einem Kriegsgebiet operieren. So hat zum Beispiel das Startup Reface, bekannt für seine App zum Erstellen von Gesichtsmorphing-Videos, seine Investorenbasis diversifizieren müssen, um überhaupt über Wasser zu bleiben. Und drittens sind viele Fachkräfte geflohen oder wurden mobilisiert, wodurch ein Mangel an qualifiziertem Personal entsteht. Und schließlich führt die unsichere Lage zu psychischem Stress bei den Gründern und Mitarbeitern. Aber trotz aller dieser Herausforderungen zeigen viele Startups große Widerstandsfähigkeit und sie finden Wege, erfolgreich zu sein.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sie trotzdem erfolgreich sind?
Wissen Sie, diese Startup-Szene ist extrem anpassungsfähig, viel flexibler als andere. Viele Unternehmen haben schnell reagiert, indem sie ihre Produktion zum Beispiel in sichere Regionen verlegt oder vollständig auf Online-Arbeit umgestellt haben. Dazu kommt auch eine starke Innovationskultur. Gerade in Krisenzeiten entstehen oft neue Ideen und Lösungen und internationale Unterstützung ist auch sehr wichtig. Hilfsfonds, Kooperationen und Investitionen, die haben auch vielen Startups das Überleben ermöglicht. Und außerdem denken viele Unternehmen global und sie erschließen internationale Märkte, nutzen moderne Technologien. Und diese Flexibilität, diese Kreativität und der Wille, trotz allem weiterzumachen, das sind entscheidende Erfolgsfaktoren.
Wollen denn die Unternehmen, die jungen Unternehmen, trotzdem im Land bleiben?
Ehrlich gesagt nicht alle. Es gibt durchaus junge Unternehmen, die ihr zukünftiges Wachstum in anderen Ländern sehen. Dennoch bleibt die Mehrheit der ukrainischen Startups im Land. Sie wollen trotz des Krieges aktiv zur wirtschaftlichen Erholung oder zum Wiederaufbau beitragen. Und viele Gründer und Teams, mit denen ich auch gesprochen habe, fühlen sich tief mit der Ukraine verbunden. Und sie sehen es als ihre Aufgabe, dann das Land durch Innovationen und Unternehmergeist zu unterstützen. Und außerdem bietet die Ukraine trotz der Herausforderungen weiterhin Potenzial für Wachstum und Entwicklung, insbesondere in Bereichen wie IT oder zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft.
Die Journalistin Karina Beigelzimmer aus Odessa über Startups in der Ukraine. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland im Strafgesetzbuch geregelt. Sie sind rechtswidrig, aber straffrei unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel in den ersten 12 Wochen, wenn sich die Frau vorher beraten lässt. Im Gegensatz dazu hat Frankreich die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch mittlerweile in die Verfassung aufgenommen. Eine Reaktion auf die Entwicklung in den USA, wo der Supreme Court die bestehende Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat. Die bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Und das war vor gut 2 Jahren. Der Verfassungsrang für die Freiheit zur Abtreibung soll es schwieriger machen, an der politischen Lage zu rütteln. Allerdings ändert das für die betroffenen Frauen in Frankreich erstmal nicht viel. Sie müssen für einen Abbruch oft weite Wege zurücklegen, wie Caroline Diller berichtet. Versailles, 4. März 2024. Beide Kammern des französischen Parlaments stimmen als Kongress über eine historische Verfassungsänderung ab. Frankreich schreibt Geschichte, als die Präsidentin der Nationalversammlung Yaël Braun-Pivet das Ergebnis verkündet. Die nötige Dreifünftelmehrheit für die Annahme der Verfassungsänderung lag bei 512 Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 780. Die Abstimmung wurde am Trocadéro in Paris live übertragen. Jubel unter den Anwesenden. In Frankreich hat die garantierte Freiheit der Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch nun Verfassungsrang, nach über anderthalb Jahren politischer Diskussionen. Präsident Emmanuel Macron hatte die Konstitutionalisation zur Chefsache gemacht. Warum die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch garantiert werden soll, begründete er am Internationalen Frauentag 2023 so. Weil reaktionäre Ideologien zweifellos Revanche nehmen wollen gegenüber Anwälten und Aktivisten. Weil Frauenrechte immer eine fragile Errungenschaft sind. Die Freiheit der Frauen zum Schwangerschaftsabbruch festzuschreiben heißt, feierlich abzusichern, dass sie durch nichts beeinträchtigt werden kann und damit unumkehrbar wird. Viele Frauenrechtsorganisationen in Frankreich haben den 4. März als politischen Sieg gefeiert, der für manche aber einen bitteren Beigeschmack hat. Denn in der Verfassung steht nicht das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, sondern die garantierte Freiheit dazu. Für manche verwässert das die Tragweite des Projekts. Jurastudentin Nina war am 4. März nur halb zufrieden, wie sie sagte. Denn ein Recht fordert auch den Staat zum Handeln auf. Er muss die materiellen und finanziellen Mittel bereitstellen, um dieses Recht geltend zu machen. Freiheit dagegen heißt, sie können das machen, aber wenn sie dafür Kilometer fahren müssen, weil Gesundheitszentren in ihrer Nähe schließen mussten, ist das ihr Problem. Für mich ist das ein halber Sieg, vor allem ein symbolischer. Andere Juristen dagegen sehen keinen praktischen Unterschied zwischen den beiden Formulierungen. Überhaupt. Durch den Verfassungsrang wird das Abtreibungsrecht zwar auf eine neue Stufe gehoben, aber nicht komplett umgekrempelt. Seit 1975 sind Abtreibungen in Frankreich legal. Der rechtliche Status sei aber keine Garantie, dass Frauen tatsächlich Zugang dazu haben, sagt Marise. Sie arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus in Paris und betreut dort Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch suchen. Das Problem ist, dass viele kleine Krankenhäuser dicht gemacht haben. Krankenhäuser, die Geburts- und Gynäkologieabteilungen hatten. Das heißt, der Zugang zu Abtreibungen ist in vielen Regionen Frankreichs nicht gerade einfach. Hier in Paris haben wir oft Frauen, die von sehr weit weg kommen, weil es für sie einfacher ist, nach Paris zu fahren, als bei sich in der Nähe ein Krankenhaus zu finden, in dem sie einen Schwangerschaftsabbruch bekommen können. Nach Schätzungen der Organisation Planning Familial haben in den letzten 15 Jahren rund 130 Abtreibungszentren in Frankreich geschlossen. Für Krankenschwester Marise ist die Frage nach dem effektiven Zugang entscheidend. Denn sonst bleibe die Freiheit der Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch vor allem Symbolpolitik, trotz Verfassungsrang.
Der Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch bleibt in Frankreich schwierig. Ein Beitrag von Caroline Diller. war eines der umstrittensten Gesetzesvorhaben im Europäischen Parlament in der vergangenen Legislatur. Das Renaturierungsgesetz bzw. das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Es geht dabei darum, die Natur nicht nur zu schützen, sondern sie wieder in einen angemessenen, in einen guten Zustand zu bringen. Und monatelang haben die EU-Abgeordneten darum gerungen, haben auf der Seite der Befürworter vor allem den Artenschutz ins Feld geführt und auf der anderen Seite zum Beispiel mit der Ernährungssicherheit argumentiert. Am Ende kam das Gesetz zustande, allerdings in deutlich schwächerer Form als ursprünglich geplant. Auch in der Schweiz streitet man darüber, wie sich die Lebensräume von Tieren und von Pflanzen besser schützen lassen und wie sich das unter anderem mit der Landwirtschaft verträgt. Am Wochenende wird dort über die Biodiversitätsinitiative abgestimmt. Katrin Hondl schildert die Ausgangslage.
Glückliche Kühe auf blühenden Alpenwiesen, summende Bienen, idyllische Bergdörfer, Natur pur. So sieht sie aus, die Bilderbuchschweiz. Aber, sagt Urs Leuger-Eggemann von der Organisation Pro Natura.
Es ist so, dass es der Biodiversität sehr schlecht geht in der Schweiz. Also etwa ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten sind bedroht, etwa die Hälfte aller Lebensräume sind bedroht. Und weil die Biodiversität für uns so wichtig ist und es ihr so schlecht geht, müssen wir für die Biodiversität handeln.
Und deshalb wollen Pro Natura und weitere Natur- und Umweltschutzorganisationen mit der Volksabstimmung an diesem Sonntag erreichen, dass der Schutz der Lebensgrundlagen in der Schweizer Verfassung verankert wird. Forderung: mehr Geld und Flächen für den Schutz von Pflanzen und Tieren. Außerdem soll bei Baugenehmigungen auch das Landschafts- und Ortsbild stärker berücksichtigt werden.
Ja, wir sind in der Schweiz nicht gegen Biodiversität, die bedeutet uns viel. Wir sind aber gegen diese Initiative.
Sagt dagegen Markus Ritter, Parlamentarier der Mittepartei, Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes und selbst Biobauer. Aber anders als der Biolandwirtschaftsverband BioSwiss, der für ein Ja bei der Volksabstimmung plädiert, ist Ritter ein vehementer Gegner neuer Auflagen für den Schutz der Biodiversität.
Wir haben heute bereits eine sehr weitgehende Verfassungsbestimmung für Natur- und Heimatschutz. Zweitens ist es für uns nicht akzeptabel, dass sehr viel Landwirtschaftsfläche weiter extensiviert werden soll.
Nein zur extremen Biodiversitätsinitiative lautet der Aufruf des Bauernverbands an die Schweizerinnen und Schweizer. Auf den Abstimmungsplakaten zeigt ein Foto Ackerland unter dunklen Wolken und vorne eine große Kartoffel mit blassem Schweizer Kreuz. Dazu eine alarmierende Überschrift: Tschüss, Schweizer Lebensmittelproduktion. Naturschützer Leuger-Eggemann widerspricht.
Nur in einem ganz, ganz geringen Teil der Schutzgebiete findet keine Nutzung statt, sondern sehr oft ist auch die Nutzung dieser Gebiete Voraussetzung, die Biodiversität zu erhalten und zu fördern. Biodiversität als Lebensgrundlage ist wichtig für ertragreiche Böden. Das heißt, das ist wirklich auch eine Initiative, die mittelfristig, langfristig gewährleistet, dass wir hier in der Schweiz auch gesunde Nahrungsmittel produzieren können.
Aber auch die Schweizer Regierung, allen voran Umweltminister Albert Rösti von der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, lehnt die Biodiversitätsinitiative ab. Unter anderem mit der Begründung, dass die Umsetzung den Staat bis zu 440 Millionen Franken kosten würde. Nicht handeln aber, so argumentieren die Befürworter der Initiative, würde ab dem Jahr 2050 Kosten von bis zu 16 Milliarden verursachen. Handlungsbedarf hatte die Regierung auch gesehen und deshalb einen Gegenvorschlag zu den Forderungen der Umweltorganisationen ausgearbeitet. Doch das Parlament lehnte den Kompromiss mehrheitlich ab. Und so ist es nun an den Schweizerinnen und Schweizern, Ja oder Nein zu sagen zur Volksinitiative für die Zukunft unserer Natur und Landschaft. Nach einer Meinungsumfrage des Schweizer Rundfunks tendierten zuletzt 51% zu einem Nein.
Die Biodiversitätsinitiative in der Schweiz, Katrin Hondl, berichtet über die Abstimmung am Wochenende. Das war Europa heute. Ich bin Caroline Born und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.